Ja, ich freue mich heute wieder bei euch zu sein. Ganz liebe Grüße von Alexander Zeeb, von seiner Familie. Und wie fange ich am besten an heute? Erstmal zur Information. Ihr seht da auf dem Bild als Einstiegsbild Via Romana, der Weg zu Gott. Die Predigt, die ich heute halten möchte, ist Teil einer so Mini-Predigtserie, aber keine Angst, das ist nicht so, dass man die anderen Predigten alle gehört haben muss, um jetzt zu verstehen, was ich sagen will. Und alles, was notwendig ist, werde ich ganz kurz zusammenfassend auf jeden Fall hier mit reinbringen. Es wird so um die Erlösung gehen, dazu sage ich gleich ein bisschen mehr. Via Romana, dort geht es darum, der Weg, der römische Weg, vielleicht haben einige von euch das schon mal gehört. Das ist so, wenn man durch den Römerbrief versucht, jemandem das Evangelium zu erklären, an bestimmten Stationen. Und wir haben versucht, anhand von 4 Stationen das Evangelium zu erklären. Heute werden wir eine davon anschauen. Ich fange aber mit was anderem an, nämlich damit, ich mag Zoos. Ich weiß, man kann da auch ein bisschen kritisch sein, wegen Tierschutz und so weiter, aber ich mag Zoos, ich mag es, lebendige Tiere möglichst nah zu sehen. Und wir sind manchmal mit der Familie unterwegs in Zoos. Und einmal waren wir in einem Zoo, wenn man reinkommt, dann ist direkt so eine Meldung, wann wo irgendwelche Tierfütterungen stattfinden. Und dann steht eine Meldung da, um diese Uhrzeit ist Tierfütterung bei den Seehunden. Ja, yes, dachten wir, da gehen wir hin. Sobald wir aber dahin kommen, ist das schon alles voll. Also die Menschen, die drängen sich komplett vor diesem Gehege oder Aquarium, was auch, wie auch immer man das nennt, und die stehen alle davor und man kann nichts sehen. Ne? Ich war ein bisschen frustriert und dann weiß ich nicht, was mich geritten hat. Ich dachte mir, ich erlaube mir mal einen kleinen Streich. Ja? Ich habe mich ganz hinten so auf den Stein draufgestellt und vorne findet die ganze Show, alle Leute sind nach vorne fixiert, ich stehe hinter den Leuten. Und die sind alle fokussiert auf das, was vorne gleich passiert. Da kam der Tierwärter oder wie man die nennt, ja, und versucht gerade, erzählt irgendwas. Und dann alle Leute gucken nach vorne und ich stehe hinter denen und dann fange ich an. Oh, 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 oh. So. Die auf einmal, alle drehen sich um, alle gucken mich an. Was ist das für ein Bekloppter? Was stimmt nicht mit dem? Ne, so große Augen, voll erschrocken. Ich habe das noch ein bisschen lauter dort gemacht als hier jetzt, mit noch mehr Leidenschaft. Ja, die haben das nicht erwartet. Für die war das natürlich eine Überraschung, weil keiner erwartet, dass irgendjemand auf die Idee kommt, sowas zu machen. Ja, jetzt stell dir mal vor, ich würde das regelmäßig machen. Ja, ich würde jeden Tag in den Zoo gehen und jedes Mal bei jeder Seehundfütterung so eine Show abziehen. Ja, dann würden sich die Erwartungen bei den Menschen verändern. Die würden sich verändern und die wüssten dann, da gäbe es vielleicht schon irgendwelche TikTok-Videos oder sonst was und da wüsste man schon, da kommt immer so ein komischer Typ und klatscht dann in die Hände und die würden, das wäre keine Überraschung mehr. Ja, ich hätte ihre Erwartungen schon dementsprechend verändert und ja, man würde, einige würden vielleicht gar nicht mehr wegen den Seehunden kommen, sondern so, um einfach zu sehen. Ja, okay. Ähnlich ist es aber auch in unseren Vorstellungen oft bei allen möglichen Erwartungen und auch bei religiösen Begriffen. Ja, wir haben oft falsche Erwartungen oder Vorstellungen. Oder versprechen uns etwas von bestimmten Dingen. Denn unsere Vorstellungen und Erwartungen, die sind immer korrumpierbar, veränderbar und manchmal sind sie auch nicht ganz korrekt. Und deswegen haben wir gerade auch in der Einleitung schon gehört, dass man manchmal Dinge erwartet von Gott, die er eigentlich gar nicht uns geben will und ist man dann enttäuscht von Gott, weil er diese Dinge eben nicht gibt. Ja? Aber ich glaube, Gott möchte uns manchmal wachrütteln, wenn wir uns in so einem Zustand befinden, wenn wir falsche Erwartungen, falsche Hoffnungen ihm gegenüber haben. Heute möchte ich mit euch sprechen über die Erlösung oder die Lösung, die Jesus, die Gott uns durch Jesus anbietet. Die Erlösung durch Christus. Ja? Und Menschen schauen dabei, wenn sie den Begriff Lösung oder Erlösung hören, und schauen dabei oft nicht auf das Eigentliche dahinter, sondern häufig nur auf das Nebensächliche, was manchmal auch dabei ist. Sie schauen nicht auf das Garantierte bei der Erlösung, sondern oft nur auf das Optionale. Sie schauen nicht auf die vollbrachte Wirklichkeit, die am Kreuz passiert ist, sondern auf die möglichen Nebenwirkungen, die da eventuell in mein Leben kommen könnten. Und da gibt es so eine Prioritätenverschiebung plötzlich. Plötzlich wird uns das Nebensächliche wichtiger, das Optionale wichtiger als das Eigentliche, worum es in der Erlösung geht. Da ist zum Beispiel so ein Schüler, der gerade eine Mathearbeit schreibt und er sitzt verzweifelt an einer total schweren Aufgabe. Ja, er versucht zu lösen, er kommt einfach nicht auf die Lösung und irgendwann schreibt er total verzweifelt drunter, Jesus ist die Lösung. Und der Lehrer sagt nachher, wenn er das korrigiert, ja, Jesus ist die Lösung, aber nicht auf dieses Problem. Ja. Jesus ist die Lösung, ja, würden ganz viele sagen, ja, Amen dazu, aber die Frage ist, was war nochmal das Problem? Was ist nochmal das Problem überhaupt? Worauf ist Jesus die Lösung? Wenn wir jetzt so durch die Stadt laufen würden oder an sich mit ganz vielen Christen, wenn ich Gespräche führe, ist Jesus häufig die Lösung und so, dass sie sagen dazu Amen, Jesus ist die Lösung. Aber wenn man die fragt, auf welches Problem ist er denn die Lösung, dann kriegt man manchmal so Sachen zu hören, die entweder teilweise richtig sind, aber nicht das Wichtigste, nicht das Eigentliche, worauf er die Lösung ist. Ja? Und oft sogar Sachen, die gar nicht stimmen. Über das eigentliche Problem, das möchte ich hier so ein bisschen kurz zusammenfassen, lässt sich am besten sagen, ja, das eigentliche Problem ist, wird uns zusammengefasst in Römer 3, Vers 23. Da schreibt der Apostel Paulus, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. So, das ist das grundlegende Problem von uns Menschen. Die Sünde, die dazu führt, dass wir die Herrlichkeit, die Schönheit und die Heiligkeit Gottes nicht mehr widerspiegeln können. Sie kommt in unserem Leben gar nicht mehr zum Ausdruck. Was bedeutet das? Ich möchte das so ein bisschen uns in Erinnerung rufen, was die Bibel über unseren Zustand von Anfang an erzählt, was uns Menschen widerfahren ist. Ja? Was das bedeutet? Zunächst einmal spricht die Bibel davon, dass die Menschen sich durch die Sünde von Gott entfremdet haben. Sie verfehlen ihre eigentliche Bestimmung. Der Mensch wurde erschaffen als Ebenbild Gottes, als Abbild Gottes. Die Aufgabe des Menschen war es, eben diese Schönheit und die Herrlichkeit und die Heiligkeit Gottes wiederzuspiegeln, ihn zu repräsentieren in dieser Welt. Aber die Menschen, wir kennen die Geschichte, haben gesündigt, haben Gott nicht vertraut und da ist etwas zwischen Gott und die Menschen getreten. Ja? Diese vertraute Beziehung wurde zerstört. Und wozu führte es direkt darauf? Verstecken. Verstecken vor Gott. Diese Beziehung, das Vertrauen ist nicht mehr da. Wozu führte es noch? Zu Selbstrechtfertigung. Ja? Ja, die Frau, die du mir geschenkt hast, die ist schuld. Nein, die Schlange ist schuld und so weiter. Niemand war bereit, für seine eigene Schuld irgendwie gerade zu stehen. Und das machte alles immer mehr, immer weiter kaputt. Wisst ihr, ihr könnt euch vielleicht erinnern, Gott hat Adam und Eva damals im Garten Eden gesagt, sobald ihr von der verbotenen Frucht esst, an demselben Tag, an dem ihr davon esst, werdet ihr sterben. So, jetzt die Frage, auf die die meisten sofort eine geistliche Antwort haben. Ja? Sind Adam und Eva an dem Tag gestorben? Genau. Die geistliche Antwort lautet darauf, die sind geistlich gestorben. So, und das stimmt auch in gewisser Weise, aber ich glaube, da ist mehr dahinter. Ich glaube, da ist mehr dahinter, da ist auch von einem echten Tod die Rede. Und die Frage ist, warum sind sie nicht wirklich gestorben? Warum sind sie nicht sofort tot umgefallen, sobald sie von dieser Frucht gegessen haben? Vielleicht nochmal zum Verständnis. Wir haben in Genesis, das erste Buch Mose, zwei Schöpfungsberichte. Der erste Schöpfungsbericht in Kapitel 1, ja, ist mehr so ein allgemeiner, das ganze Universum wird erschaffen, sehr poetisch, also auch tendenziell eher so symbolisch und bildlich gemeint und so weiter. Der zweite Schöpfungsbericht ist viel konkreter, spezifischer. Da wird der Garten Eden erschaffen, der Mensch wird da hineingesetzt als Verwalter und so weiter. Und die unterscheiden sich ein bisschen. Im ersten Schöpfungsbericht erschafft Gott alles aus dem Nichts. Im zweiten Schöpfungsbericht fängt Gott an, Dinge aus bestimmten Gegenständen zu erschaffen. Den Menschen erschafft er aus dem Staub, den er von der Erde nimmt. Ja? Die Frau erschafft er aus der Rippe, die er von dem Mann nimmt und so weiter. Ja? Plötzlich ist es so, als ob Gott es nötig hätte, bestimmte Gegenstände. Wir wissen natürlich, Gott hat es nicht nötig. Gott kann so Dinge erschaffen und er braucht es nicht. Aber hier wird uns bewusst die Geschichte so erzählt. Und da wird auch gesagt, dass als der Mensch gesündigt hat, dass Gott dann auch etwas machte, nämlich Kleidung aus Fell von einem Tier machte er für den Menschen. Also, er hat, das hebräische Wort dafür ist Leder, meint wirklich Tierhaut. Und dieses Wort setzt voraus, dass ein Tier sterben musste, damit Gott diese Kleidung anfertigen konnte. Also, Tierfell vom echten Tier, genauso wie die Rippe von einem echten Menschen und Erde und so weiter. Und wir sehen hier so eine Art auch Steigerung in der Bibel, wo plötzlich, wo Gott immer wieder bestimmtes Material verwendet, um auch etwas deutlich zu machen. Ja? Der Mensch ist vom Staub und er wird wieder zu Staub. Ja? Die Frau ist vom Mann genommen und das Tier, das Fell vom Tier bedeutet, da musste jemand sterben. Da musste jemand sein Leben lassen, um die Scham und die Schuld von einem Menschen zu bedecken. So, in Römer 6, Vers 23 sagt der Apostel Paulus, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, es gab damals einen Tod. Als Adam und Eva gesündigt haben, ist jemand gestorben. Nämlich das Tier, das seine Haut, sein Fell abgeben musste, um sie zu bedecken. Die Frage ist jetzt erstmal, steht das überhaupt in einem Verhältnis? So ein Tierfell. Kann es die Schuld bedecken, die wir vor Gott haben? Unsere Schuld von einem Tierleben gesühnt werden? Ich glaube nicht. In Hebräer 10, Vers 3 bis 4 steht Folgendes. Tatsache jedoch ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Interessant. Die Tieropfer, die im Alten Testament, auch im Judentum praktiziert worden sind, hatten eine ähnliche Funktion wie das Gesetz. Das Gesetz deckt unsere Schuld auf, macht deutlich für uns selber, dass wir vor Gott schuldig sind, dass wir ein Problem vor Gott haben. Es macht deutlich, dass da was zwischen uns steht. Ohne das Gesetz würden wir das vielleicht so gar nicht wissen. Und genauso sagt auch der Autor des Hebräerbriefes, auch die Tieropfer erinnern uns an unsere eigene Sünden, an unsere eigene Schuld. Aber sie selber sind nicht imstande, unsere Schuld zu sühnen, unsere Sünden wegzunehmen. Und ein paar Verse weiter schreibt der Verfasser, und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt, also den Auftrag, seine Bestimmung ausgeführt hat, ja, und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Damit macht der Verfasser deutlich, die Tieropfer, die können das nicht. Die sind nur so ein Trailer, so eine Art Vorschau auf das eigentliche Opfer, das in Jesus Christus dargebracht wurde. Nur Jesus kann unsere Schuld sühnen. Nur weil da jemanden gab, der den Auftrag erfüllt hat. Nur weil es jemanden gab, in dem Gottes Herrlichkeit komplett und ohne Einschränkung zum Ausdruck kam. Ja, nur durch ihn können wir uns Heilige nennen, weil er uns heilig gesprochen hat. Das Tier, das sein Fell gab, um die Scham von Adam und Eva zu bedecken, war nur so ein Gleichnis, ein Bild, ein Schatten von der Wirklichkeit, die am Kreuz passiert ist. Ja, Adam und Eva konnten weiterleben, nicht weil ein Tier damals für sie gestorben ist, sondern weil Jesus auch für ihre Sünden am Kreuz gestorben ist. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist er für die Sünden der Welt gestorben, von Menschen, die zu seiner Zeit gelebt haben, für unsere Sünden, aber auch für die Menschen, die vor ihm gelebt haben. In Hebräer 2, Vers 9 lesen wir weiter: Jesus sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, auf dass er durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. Für alle den Tod schmeckte bedeutet erstmal, dass Jesus am Kreuz für alle Menschen gestorben ist. Für alle Menschen, die vor ihm gelebt haben und für alle Menschen, die vor ihm leben werden. Das bedeutet nicht, dass jeder Mensch das annimmt und akzeptiert und da lässt Gott jemand alle Menschen die Freiheit. Aber grundsätzlich gilt die Bezahlung für alle, ja? Auch für Adam und Eva. Adam und Eva starben nicht am Tag ihrer Sünde, weil Jesus an diesem Tag auch für sie den Tod schmeckte. Ja, aus Gottes Perspektive ist das Ereignis am Kreuz, Gott ist ja in der Ewigkeit und das ist dann so, als wäre das gleichzeitig auch von Anfang an passiert und so, als würde das auch heute passieren. Ja, wir haben unsere Zeitleiste, wo wir Ereignisse chronologisch einordnen können. Bei Gott funktioniert das ein bisschen anders. Wir fallen also nicht tot um, wenn wir sündigen, weil Jesus für uns in den Tod fiel. Wir fallen nicht tot um, wenn wir sündigen, weil Jesus für uns in den Tod gefallen ist, in den echten Tod. Jeder Tag, an dem wir noch am Leben sind und atmen, ist ein Geschenk Gottes und gleichzeitig auch ein Ruf zurück zu einer Beziehung mit ihm. Jeder Atemzug, jeder einzelne Atemzug, immer und immer wieder, ist ein Geschenk Gottes für uns Menschen und eine Erinnerung, komm zurück, eine Chance, komm zurück in die Beziehung mit mir. In Römer 6, Vers 23 heißt es, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod, aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, der Lohn wird wiederholt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Sünde bringt Tod. Tod bedeutet Trennung von der Quelle des Lebens, Trennung von Gott. Ja? Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Christus, unserem Herrn. Jesus ist die Lösung. Aber auf welches Problem? Ja, wir haben gerade gesagt, Problem ist die Entfremdung von Gott, die uns zum ewigen Tod führt. Und die Lösung ist Versöhnung mit Gott und ewiges Leben in Jesus Christus. Jesus nahm auf sich, was wir Menschen eigentlich verdient haben. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, ist das, was die Bibel uns hier mit solchen Versen präsentiert, nicht so ein typisches Beispiel für die primitiven und blutrünstigen Gottheiten, die auch von den primitiven und blutrünstigen Menschen der finsteren Antike verehrt wurden? Ist das nicht irgendwie so etwas, was gar nicht in unsere Zeit passt? So, hat Gott das wirklich nötig? Zum Beispiel in Homers Elias schicken die Götter Agamemnon erst dann günstige Winde für die Fahrt nach Troja, als er ihren Zorn dadurch besänftigt, indem er seine eigene Tochter opfert. Und was wir dann in der Bibel über den Kreuzestod Jesu lesen, scheint irgendwie so eine Fortsetzung oder die nächste Variation von diesem Thema zu sein. Eine grausame antike Kultur mit einem jähzornigen Gott, der für die Freilassung unschuldiger Sklaven und Gefangenen blutige Opfer verlangt. Ist das der Gott, an den wir auch heute glauben wollen, möchten und so weiter? Aber ich glaube, dass genau das eben nicht bei Jesus am Kreuz passiert. Und du fragst dich vielleicht, warum? Inwiefern unterscheidet sich das von den anderen Sachen? Wenn Gott wirklich ein liebender Gott ist, warum vergibt er den Menschen nicht einfach so? Warum musste Jesus leiden und sterben? Warum musste er ein Lösegeld sein? Und ich möchte versuchen, die Antwort so zu formulieren: Jesus ist nicht gestorben, obwohl Gott uns liebt, sondern Jesus ist gestorben, weil Gott uns liebt. Nicht obwohl Gott uns liebt, sondern weil Gott uns liebt, starb Jesus am Kreuz. Und er musste dort sterben am Kreuz, weil alle Liebe, die das Leben verändert, die das Leben wiederherstellt, immer auch die Qualität eines stellvertretenden Opfers haben muss. Okay, wie ist das zu verstehen? Lass uns mal ein bisschen weiterdenken. Wenn du zum Beispiel einen Menschen liebst, dem sein Leben gelingt, bei dem alles perfekt läuft, der keine größeren Probleme hat und der wirklich so total sympathisch ist, total erfolgreich und du profitierst dann davon. Ja, wenn du so einen Menschen liebst, dem das Leben gelingt, dann kostet es dir in der Regel nicht viel. Im Gegenteil, du profitierst mehr von dieser Freundschaft, als dass du investierst. So eine Liebe macht auch wirklich Spaß. Ja? Du investierst dich und das erfüllt dich, das füllt deinen eigenen Tank auf. Ja? Wahrscheinlich gibt es auch in deiner Umgebung vielleicht 4 oder 5 solche Menschen und es ist immer gut, solche Menschen um sich zu haben, sie ausfindig zu machen, dass man auch Menschen hat, wo man immer wieder auftanken kann. Aber, und jetzt wird es schwierig, versuch doch mal jemanden zu lieben, der in einer echten Not ist, der echte Probleme hat, der vielleicht verfolgt wird, der irgendwelche tiefen seelische Verletzungen mit sich herumträgt und so weiter. Das kostet viel Kraft. Versuch mal jemanden zu lieben, der starke Depressionen hat, der dich die ganze Zeit damit konfrontiert. Versuch mal jemanden zu lieben, von dem du weißt, der hat extreme Suizidgedanken. Versuch mal jemanden zu lieben, der gerade in einer sehr schweren Krankheit sich befindet und gar keine Hoffnung hat. Ich weiß von mir, wenn ich manchmal mit Menschen in Gespräch bin, die gerade unter einer tödlichen Krankheit leiden, dass ich oft vorher gar nicht weiß, wie ich mit denen sprechen soll. Das überfordert mich total. Ich weiß nicht, ich muss mir vorher Gedanken machen, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen. Oder Menschen, die wirklich starke Depressionen haben oder Suizidgedanken haben, da muss ich auch viel darüber nachdenken. Das stresst mich dann, weil ich auch nichts Falsches sagen möchte. Ich möchte ja den Menschen eigentlich helfen. Ja? Versuch mal, solche Menschen zu lieben. Das ist schwer. Solch einen Verletzten kannst du nicht lieben, ohne selber verletzt zu werden. Du musst die Probleme und die Verletzungen dieser Menschen gewissermaßen auf dich selbst nehmen, sodass sein Schmerz dein eigener Schmerz wird. Es gibt viele Verletzte und Verwundete auch unter uns. Ja, das Schiff ihrer Seele ist am Sinken, sie haben brennende Schmerzen, sie brauchen dringend jemanden, der sie liebt. Und wenn du solche Menschen besuchst, möchtest du am liebsten, manchmal zumindest, auf deine Uhr schauen und dich so anständig wie es geht davonstehlen, denn es ist Schwerstarbeit, ihnen zuzuhören mit all ihren Problemen. Es raubt dir mehr Energie, als dass du nachher wirklich davon bekommst. Der Freund eines Menschen mit einer verletzten Seele zu sein, kann einen fix und fertig machen. Aber diese Menschen können ihre seelischen Batterien ja selber auch nur dann aufladen, wenn jemand sie liebt. Aber sie lieben heißt, seine eigene Batterie leer werden zu lassen. Ein Teil dessen, was in meiner Seele ist, muss ich gefühlt 1:1 an sie abgeben und dazu muss ich selber ein Stück weit leer werden. Wenn wir also, um unsere seelische Wellness zu schützen, solchen Menschen aus dem Weg gehen, dann gehen solche Menschen auch unter. Sie zu lieben heißt, sich für sie zu opfern. Anders geht es nicht. Anders können wir diesen Menschen nicht helfen. Oder denken wir noch an ein anderes Beispiel, ein Kind erziehen. Ja? Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie das ist und ich weiß auch, dass mittlerweile auch viele Menschen, auch junge Eltern, sich auch gar nicht mehr trauen, Kinder in die Welt zu setzen. Das hat unterschiedliche Gründe. Manchmal hat es einfach eine Sorge, ist Sorge damit verbunden, dass sie einfach diese Welt den Kindern, also nicht zutrauen. Sie möchten nicht, dass diese Kinder in dieser Welt aufwachsen. Ja, und manchmal hat es auch was mit Bequemlichkeit zu tun. Wenn du Kinder hast, sind sie eine lange Zeit total abhängig von dir. Sie haben hunderte von Bedürfnissen, sie können nicht auf ihren eigenen Füßen stehen und sie werden nicht von selbst aus dieser Abhängigkeit rauswachsen. Und wenn du willst, dass aus einem neugeborenen Kind eines Tages ein selbstständiger Erwachsener wird, musst du für sie zunächst 20 Jahre deine eigene Unabhängigkeit empfindlich einschränken und beschneiden. Ist dein Kind noch klein, da musst du ihm zum Beispiel ganz viele Bücher vorlesen, Bücher, die du persönlich schon 1000-mal gelesen hast, die du total langweilig findest, die dich intellektuell nicht weiterbringen und so weiter. Ja? Du ziehst dein Kind an, du badest es, du fütterst es, Du bringst ihm bei, wie es all diese Dinge dann selber macht. Und für jede Kritik, die es von dir hört, musst du es ungefähr 5-mal loben. Ja, und wenn du nicht einen Großteil deiner Freiheit und Zeit opferst, werden aus deinem Kind keine seelisch gesunden, lebenstüchtigen Menschen. Du musst dich aufopfern, damit aus den Kindern irgendetwas wird. Leider gibt es aber auch heute viele Eltern, die zu diesen Mühen, zu diesen Opfern gar nicht bereit sind. Sie weigern sich, ihr gewohntes Leben so stark zu verändern, sich emotional in ihre Kinder zu investieren. Sie verweigern dieses Opfer und so werden ihre Kinder zwar äußerlich groß, aber emotional bleiben sie Kinder. Menschen, die sich an andere klammern, die schnell verletzlich, total unsicher und unselbstständig sind. Einer wird immer das Opfer bringen. Entweder du bringst das Opfer oder deine Kinder müssen später das Opfer bringen. Entweder du nimmst vorübergehend ein Leiden auf sich, das deinen Kindern Heil bringt, oder deine Kinder leiden für den Rest ihres Lebens und dieses Leiden bringt nur Not und Zerstörung. Zumindest zum Teil hast du eine Wahl. Jede echte, das Leben verändernde Liebe ist ein stellvertretendes Opfer. So, da könnte man noch viel mehr dazu sagen, aber ich glaube, das Prinzip ist einigermaßen verständlich. Ich möchte das versuchen, aus einer anderen Perspektive zu erzählen. Die jungen Leute zumindest werden wahrscheinlich wissen, das ist Hunger Games, Tribute von Panem, ist so ein Film vor einigen Jahren gewesen, zu einem Buch. Und um zu verstehen, die Welt, in der das Ganze abspielt, das ist eine Dystopie. Das ist eine Welt, nicht ganz wie unsere Welt, aber hat viele Parallelen. Und die ganze Welt ist gesplittert in Distrikte. Und die Herrscher dort, die Mächtigen, die haben das so aufgeteilt. Und um alles besser kontrollieren zu können, damit die armen Distrikte, die voll ausgenutzt werden, nicht gegen sie rebellieren, haben sie etwas ganz Grausames ausgedacht. Sie haben gesagt, wir werden einmal im Jahr machen wir so richtig heftige Gladiatorenkämpfe machen, so Hungerspiele. Und aus jedem Distrikt muss ein Mädchen und ein Junge ernannt werden, die dann zum Kapitol kommen, wo diese Spiele stattfinden. Und dann müssen sie alle, aus, glaube ich, 13 Distrikte waren das, aus jedem Distrikt, also 13 mal 2, ja, 26 Leute, müssen alle auf Leben und Tod gegeneinander kämpfen. Nur ein einziger darf überleben und der hat dann gesiegt. Wer muss da kämpfen? Kämpfen müssen Kinder zwischen 12 und 18 Jahren, also gut, Teenager dann, ja, aber auch also schon schlimm genug auf jeden Fall, ja. So, und wie kommt man da rein? Wie funktioniert überhaupt dieses Losverfahren? Das Losverfahren funktioniert so: Wenn du 12 Jahre alt bist, wird dein Name in so eine Glaskugel reingelegt und dann liegt dein Name einmal in dieser Glaskugel. Und wenn du Pech hast, wirst du gezogen. Wenn du 13 Jahre alt bist, kommt dein Name zweimal in diese Kugel. Wenn du 14 Jahre alt bist, dreimal und so weiter. Je älter du wirst, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass du gezogen wirst. Einmal wird aus der Jungs-Dings gezogen und einmal aus der Mädchen-Kugel dann. Ja? So. Je älter du wirst, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass du gezogen wirst. Was ist noch wichtig bei dieser Geschichte? Ah, genau. Wenn du sehr arm bist und kaum was zu essen hast, dann hast du noch eine Möglichkeit, zur Regierung zu gehen, zum Verwaltungsgebäude. Und dann kannst du dir so ein Essenspaket holen, so Rationen. Aber du musst dann deinen Namen nochmal in die Kugel reinschmeißen. Also, und manche Leute, die wirklich arm und ausgenutzt waren, ihre Namen waren ganz, ganz oft in der Kugel und die Wahrscheinlichkeit war sehr hoch, dass sie bei diesen Losverfahren, bei der Ernte quasi, dass sie dort gezogen werden. So, und dann ist da ein Mädchen, Katniss Everdeen, so die Heldin von der ganzen Story. Ja? Sie ist 18 Jahre alt und ihr Name ist ungefähr 20 Mal schon in der Kugel drinne. Und das ist das letzte Mal, wenn sie jetzt geschafft hat, wenn jetzt ihr Name nicht gezogen wird, ist sie nächstes Jahr schon raus. Also dann ist sie schon, da hat sie es durch, die hat es geschafft. Und die sind natürlich alle gespannt, dass, wie wird das ausgehen? Hoffentlich werde ich nicht gezogen. Sie ist da und sie hat auch eine kleine Schwester. Ihre Schwester ist gerade 12 geworden. Und ihre Schwester hat ihren Namen ein einziges Mal drin. Ja, zum ersten Mal. Und dann der große Moment. Alle Kinder, alle Teenager werden aufgestellt, die Bevölkerung so im Hintergrund und da werden die Namen gezogen. Und dann wird plötzlich der Name von der kleinen Schwester gezogen. Und alle sind schockiert. Die Mutter ist schockiert, die große Schwester ist schockiert Und alle sind entsetzt, sowieso ein entsetzlicher Moment, wenn man gezogen wird für einen Kampf auf Leben und Tod. Alle sind schockiert, alles ganz leise, mucksmäuschenstill. Und dann hört man ein Schreien. Ich melde mich freiwillig. Ich melde mich freiwillig als Tribut. Auf einmal steht die große Schwester, die hätte nächstes Jahr gar nicht mehr drinne sein müssen, davor und sagt, ich opfere mich auf, damit meine kleine Schwester nicht da kämpfen muss. Ich gehe freiwillig in diese Kämpfe und setze mich für meine Schwester ein. Ein sehr bewegender Moment in diesem Film, ja, ein wirklich lohnender, weil er erinnert uns ein bisschen auch an das, was Jesus für uns getan hat. Und es ist wichtig zu verstehen, warum uns solche Momente bewegen. Wir sehen in diesen Momenten Liebe, wie jemand sich aufopfert, wie jemand bereit ist, sein eigenes Leben zu geben, um jemand anders zu retten. Ja, die kleine Schwester, die hätte keine Chance. Ja, so ein ganz kleines Mädchen, die wäre sofort weg, wenn sie dort landet. Ähnlich ist es ja auch bei mir gewesen. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, diese Geschichte, wie ich zum Glauben gekommen bin, als mein Bruder gestorben ist. Als mein Bruder gestorben ist, war es so, dass er mit uns Jungs unterwegs war und er an der Stelle saß im Auto, wo ich hätte eigentlich sitzen müssen. Er saß an der Stelle, ich war gar nicht dann im Auto und er hätte an dem Tag überhaupt nicht dabei sein müssen. Und dann sind die mit einem anderen unterwegs gewesen, so ich verkürze das alles, und die sind dann hatten einen Unfall gehabt und sind seitlich gegen einen Baum gefahren. Und so wie mein Bruder, das habe ich damals verstanden, gegen den Baum an meiner Stelle geklatscht worden ist und gestorben ist, so ist 2000 Jahre vorher jemand anders an einen anderen Baum geklatscht worden an meiner Stelle. Wisst ihr, mein Bruder war ein Mensch, so wie ich. Er hatte seine Probleme, er hatte seine Schwierigkeiten und so weiter. Und Jesus ist der heilige Gott, der für mich gestorben ist, der für mich bezahlt hat. Das ist was anderes. Katniss Everdeen, sie starb freiwillig. Oh, die starb nicht, ne? So. Gut, ich will nicht Spoiler, stimmt. Ich weiß nicht, ob sie gestorben ist. So. Katniss Everdeen meldete sich freiwillig für ihre Schwester. Aber sie meldete sich für ihre Schwester. Ich glaube, es ist voll nachvollziehbar, dass man sich für seine Schwester meldet. Viele Eltern wären auch bereit, für ihre eigenen Kinder ihr Leben zu opfern. Das weiß ich. Das ist Elternliebe, das ist Mutterliebe, Vaterliebe, was auch immer. Aber die Geschichte von Jesus ist eine andere. Die Geschichte von Jesus ist die Geschichte, wo jemand für die stirbt, die nichts von ihm wissen wollen. Das ist so, als würde Katniss Everdeen, als hätte sie in ihrem Distrikt ihren größten Feind, den sie am meisten verabscheut, der sie vielleicht immer verpetzt hat beim Distrikt oder sonst was, als würde er gezogen werden oder sie und sie dann sagt, ich melde mich freiwillig für diese Person. Das ist ungefähr das, was Jesus für uns getan hat. Da ist der große Unterschied. In Römer 5, Vers 6 bis 8 schreibt der Apostel Paulus, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert, eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun oder für seine kleine Schwester. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott beweist seine Liebe, als Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren, als wir noch seine Feinde waren, als wir nichts mit ihm zu tun haben wollten. Zu Beginn habe ich gesagt, es gibt viele falsche Erwartungen, wenn man an die Erlösung denkt, die Jesus uns gebracht hat. Wenn man darüber hört, dass Jesus die Lösung ist. Und dann kriegt man manchmal zu hören, wenn du an Jesus glaubst, dann wird er deine Ehe retten. Wenn du an Jesus glaubst, dann wird er dich von deiner Krankheit heilen. Dann wird er dich von deinen Depressionen heilen. Du wirst nie wieder unglücklich sein. Er wird dich reich machen und. Und Menschen sind anfällig dafür. Sie denken, darin liegt die Erlösung. Darin liegt die Lösung. Ich war vor einigen Wochen auf dem Willow Creek Kongress und da hat eine Referentin, Julia Garshagen vom Pontes Institut, etwas ganz Wichtiges gesagt. Ich zitiere das hier nur sinngemäß. Sie sagte, wenn wir den Menschen den Eindruck vermitteln, dass sie mit Jesus keine Probleme mehr auf der Welt haben werden und sich immer gut und glücklich fühlen werden, dann verbreiten wir Irrlehren. Und ich glaube, sie hat recht. Wenn das unsere Botschaft ist, und im Gegenteil, also Jesus hat manchmal davon gesprochen und in Aussicht gestellt, dass wenn ihr mir nachfolgt, dass sogar zusätzliche Probleme dazukommen. Haben wir auch in der Bibel. Ne? Versteht mich nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass es sowas nicht gibt wie Heilungen oder so. Auf gar keinen Fall. Ich kann euch Stories erzählen von Wundern, wo wirklich Menschen heil geworden sind, wo Menschen von einem Tag auf den anderen frei geworden sind von Drogen oder andere Sachen. Diese Stories gibt es, aber die stehen nicht im Zentrum. Im Zentrum, das Eigentliche, was Jesus bringen wollte, die sind nicht garantiert. Das, was Jesus aber garantiert, ist die Vergebung unserer Schuld, die er am Kreuz erwirkt hat. Wenn Jesus nur dazu da ist, um unsere irdischen Probleme zu lösen und uns Glück auf dieser Welt zu verschaffen, dann schießen wir total am Ziel vorbei. So schreibt zum Beispiel Paulus in 1. Korinther 15, Vers 19, sagte, wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der Welt. Wenn wir uns von Jesus, von dem, was er am Kreuz getan hat, nur einen Vorteil für dieses Leben hier versprechen, und keine Hoffnung haben, die über den Tod hinausgeht durch ihn, durch die Vergebung der Sünden, dann sind wir bedauernswerter als jeder andere Mensch. Also nicht falsch verstehen, oft wird ein irdisches Leben besser mit Jesus. Ich kann euch wirklich da viele Geschichten erzählen, wo Menschen zum Glauben gekommen sind und wo es wirklich besser wurde, wo wirklich einige Probleme gelöst worden sind. Aber das ist häufig nur so ein Nebeneffekt. Es ist ein Grund zur Freude, es ist ein Grund zum Jubeln, aber es ist nicht das Eigentliche. Schaut mal, was Jesus zu seinen Jüngern sagte, als sie von ihrem Praktikumseinsatz zurückkamen. Also der hatte mal so ein bisschen ausgesandt, hatte gesagt, macht, ihr kriegt hier Vollmacht, ihr könnt Menschen heilen, dies und das. Und die kommen zurück und die haben richtig Stories zu erzählen. Die können richtig krasse Zeugnisse erzählen. Die kommen zurück und sie freuen sich, boah, Jesus, du glaubst nicht, was passiert ist, ne? Menschen konnten gehen, das passiert, ja. Und sogar Dämonen haben auf uns gehört, sogar die bösen Geister sind rausgegangen. Und dann sagt Jesus zu denen, freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist Grund Nummer eins zur Freude. Und das Allerwichtigste, für was Jesus überhaupt auf diese Welt gekommen ist, dass mein Name im Buch des Lebens aufgeschrieben werden kann, dass mir meine Schuld vergeben werden kann, dass diese Trennung zwischen Gott und mir aufgehoben werden kann. Das Prinzip ist, im Vordergrund steht die Versöhnung. Alles andere ist Bonus. Ja? Die Vergebung der Schuld ist der Jackpot. Wenn du das hast, hast du schon alles. Und alles andere, wenn du nachher, wenn du Jackpot im Lotto gewonnen hast und da 20, 30 Millionen auf dem Konto hast und dann auf der Straße gehst und 5-Euro-Schein findest, das ist nice, aber das macht den Fetten auch nicht, den Braten auch nicht fetter. Ne? So. Das verändert nicht viel. Klar, wenn du nicht die Millionen auf dem Konto hast, freust du dich über die 5 Euro. Und so ist das mit der Vergebung. Wenn du die Vergebung durch Jesus hast, hast du alles. Dann hast du das ewige Leben. Dann hast du eine Perspektive, die über den Tod hinausgeht. Dann hast du schon den Jackpot. Dann hast du schon gewonnen. Und alles andere, wenn er das zusätzlich dazu gibt, alles andere ist Bonus. Ne? Man könnte auch sagen, freut euch nicht darüber, nicht so sehr darüber, dass vielleicht durch deinen Glauben deine Ehe gerettet wurde, du von deinen Depressionen befreit wurdest oder von deinen Geldsorgen, sondern freut euch zuallererst darüber, dass du mit Gott versöhnt worden bist. Gott ist genug. Das bedeutet, am Kreuz wird uns eigentlich eine Sache garantiert. Das ist die Versöhnung. Das ist die Vergebung. Alles andere ist dann optional. Wenn Gott will, gibt er das. Wenn er das für nötig hält, das nicht zu geben, gibt er das nicht. Haben wir auch zum Beispiel in der Geschichte von Paulus, als er in seinen Briefen schreibt, dass er Gott schon mehrfach gebeten hat, dass er ihn den Stachel aus dem Fleisch entfernt. Ja, der hatte irgend so ein Problem, was ihn massiv belastet hat. Die Theologen, sie streiten darüber, was ist genau damit gemeint, mit diesem Stachel im Fleisch. Er hat mehrfach Gott darum gebeten, ihn von diesem Leiden zu befreien. Und die Antwort Gottes war, lass dir an meiner Gnade genügen. Das, was ich am Kreuz für dich getan habe, die Vergebung, die reicht schon für dich aus. Das ist mehr als genug und viel mehr, als wir verdient haben. Ich freue mich, wenn Menschen Heilung erleben. Ich freue mich, wenn Menschen tolle Geschichten erzählen. Wir haben bei uns im Gottesdienst manchmal, wir haben so eine lange Liste von Leuten, die krank sind, für die wir beten. Und manchmal sind die traurige Momente, wo auch Menschen sterben, die wir beerdigen müssen. Und manchmal sind auch glückliche Momente, wo plötzlich jemand nach vorne kommt und erzählt, ich wurde geheilt. Gott hat mich gerettet, Gott hat mich geheilt von meiner Krankheit. Ja, ich freue mich darüber, aber leider erleben das nicht alle Christen. Umso mehr freue ich mich aber auch über Christen, die Jesus nachfolgen, obwohl sie keine Heilung erleben. Körperliche Heilung zum Beispiel. Die sagen trotzdem, und ich folge ihm trotzdem nach. Und ich vertraue ihm trotzdem. Das ist ein mega großes Zeugnis. Wir haben vor kurzem bei uns eine Taufe gehabt. Ein junger Mann, der hat vor seiner Taufe erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Er hat gesagt, ich bin gekommen, ich habe damals total starke Depressionen gehabt, voll die Probleme gehabt. Und als ich dann gesehen habe, dass alle irgendwie so glücklich und zufrieden sind, dachte ich, wenn ich Christ werde, wird bei mir genauso sein. Und da bin ich Christ geworden und es wurde nicht genauso. Die Depression ist geblieben, ja, die Zweifel oder sonst was, war immer noch da, die Probleme, die Traurigkeit war immer noch da. Und dann hat er gesagt, aber ich lasse mich trotzdem taufen, weil ich habe mich für Jesus entschieden. Und auch wenn er mir nicht das gegeben hat, was ich mir in dem Moment erhofft habe, will ich trotzdem ihm nachfolgen und mich trotzdem zu ihm bekennen. Wie viele Menschen hätten damals gesagt, aus Enttäuschung so, na, wenn er mir nicht das gibt, was ich mir von ihm erhoffe, was soll ich mit ihm? Und genau das haben ja die Leute bei Palmsonntag gemacht. Die hatten ganz große Hoffnungen gehabt, was dieser Jesus jetzt bringen soll. Und dann plötzlich die Enttäuschung, er hat irgendwas ganz anderes vor. Er geht nicht so vor, wie man das von diesem messianischen König erwartet hätte. Nein, danke. Ans Kreuz mit ihm. Wenn wir verstehen, worum es bei der Erlösung wirklich geht, kehren wir Jesus nicht den Rücken wegen irgendwelcher Nebensächlichkeiten. Wenn wir aber das Nebensächliche ins Zentrum rücken, entstehen viele Konflikte und Probleme. So auch zum Beispiel im Markus-Evangelium, wo sich die Jünger darüber streiten, wer von ihnen der Wichtigste sein wird im Reich Gottes. Ich habe so einen kleinen Clip hier mitgebracht. Ich weiß nicht, ob die Technik dort bereit ist. Dann machen wir einmal weiter. Und das ist aus einer bekannten Serie. Eventuell müsst ihr weiterschalten.
Ihr alle habt Führungsaufgaben erhalten und Autorität. Ihr alle seid das Fundament, auf das ich meine Gemeinde baue. Aber ihr denkt wie die Nichtjuden, deren Herrscher ihre Autorität über Untergebene ausüben. So funktioniert mein Reich nicht. Ich habe es euch doch schon erklärt. Wieso versteht ihr es denn nicht? Das muss sich ändern. Denn wie bei ihnen, wird es bei euch nicht sein. Hört ihr mich?
Ja.
Wer groß sein will in der Gemeinschaft, der soll den anderen dienen. Und wer von allen der Erste sein will, muss sich allen unterordnen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele.
Als Lösegeld, für wen?
Wer wird gefangen gehalten, Rabbi?
Wer wird gefangen gehalten, Rabbi? Das ist eine gute Frage. Wir alle. Und Jesus weiß das, deswegen ist er gekommen. Wir werden gefangen gehalten von Schuld, von Sünde. Und jetzt, wenn wir uns in die Karwoche hineingehen und darüber nachdenken, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, möchte ich, dass ihr das so ein bisschen mitnehmt und versucht, das wirklich aus der Perspektive zu sehen, aus der das auch uns in der Bibel erzählt wird, worum es da primär geht, um diesen Loskauf aus dieser Gefangenschaft, Freikauf aus unserer Schuld. Das ist eine Schuld, die keiner von uns bezahlen kann. Niemand kann sie bezahlen, nur der heilige Gott. Jesus ist das Lösegeld, um uns aus dieser Gefangenschaft zu befreien. Er ist gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen. Der höchste Preis für das höchste Problem. Tieropfer reicht da nicht. Jesus gab sein eigenes Leben. Die Lösung ist da und die Frage ist, wie reagiere ich darauf? Was ist deine Antwort darauf? Wenn du noch nicht darauf reagiert hast, wenn du darauf noch nicht geantwortet hast, möchte ich dir anbieten, nicht in diesem Zustand heute nach Hause zu gehen, sondern mit jemandem ins Gespräch zu kommen und sagst, ich habe es verstanden, ich will mein Leben Jesus geben. Ich bin ihm so dankbar dafür, dass er mir meine Schuld vergibt. Und ich möchte diese Vergebung in Anspruch nehmen. Ja, dann komm nachher, nach dem Gottesdienst, auf Alfred oder auf mich oder jemand anders aus der Gemeinde zu und sagst, ich möchte, dass jemand mit mir betet. Dass das Wirklichkeit wird für mich, dass diese Schuld vergeben wird, die das eigentlich und das größte Problem ist. Ich möchte das in Anspruch nehmen. Und wenn du das schon erlebt hast, dann soll das auch in der Karwoche dein größter Grund zur Freude sein, dass dein Name im Buch des Lebens aufgeschrieben ist. Möge Gott uns dabei segnen. Amen.